Ja, ich möchte euch gleich bitten, eure Bibeln in 1. Thessalonicher 5 aufzuschlagen oder aufzuscrollen, auf welche Art und Weise ihr auch immer heute mitlest. Und wir werden langsam zum Ende kommen von unserer 1. Thessalonicher Reihe, zumindest was den 1. Thessalonicher Brief angeht. Ihr seht ja, da gibt es nicht mehr so arg viele Verse. Heute werden wir die Quadratur des Kreises versuchen und die Verse 12 bis 22 in einer Predigt zusammenpacken. Und wir werden hier aber ein ganz wichtiges Thema sehen, was für unseren Alltag ungemein wichtig ist. Es gibt hier heute niemanden, der sitzt, der sich dem entziehen kann, der abschalten kann, der sagen kann, ach, das interessiert mich nicht, oder der zuhört. Dieses Thema, was wir heute ansprechen werden, war nicht nur für die Thessalonicher damals wichtig, es ist für uns heute immer noch sehr, sehr wichtig. Und wir werden gleich sehen, worum es geht. Es gibt nämlich eine Sache in unserem Leben, die ziemlich deutlich zeigt, wie das Evangelium von Jesus Christus in unserem Herzen wirklich angekommen ist. Wie unser ehemals selbstverliebtes und selbstzentriertes Herz erneuert und reformiert wurde. Wirklich erneuert und wirklich reformiert wurde. Es ist eine Sache, die sich wirklich kein Mensch entziehen kann. Es ist etwas, mit dem wir alle zu tun haben. Eine Realität, die tagtäglich ist, die eine tagtägliche Prüfstation und einen tagtäglichen Thermometer für unser geistliches Leben darstellt. Ich spreche hier von Beziehungen. Beziehungen. Wir alle haben sie. Wir alle sind auf eine Art und Weise in Beziehungen zu anderen involviert. Und es sind Beziehungen, die uns und anderen auch aufzeigen, wie es um diesen Reformationsprozess des Evangeliums in unserem Herzen bestellt ist. Wie viel wurde denn schon wirklich inwieweit verändert? Oder vielleicht, um mehr biblischere Begriffe zu verwenden, wie wir unsere Beziehungen leben, zeigt, wie geistlich erwachsen, oder das biblische Wort ist mündig, oder wie geistlich kindisch, das biblische Wort dafür ist unmündig, wir sind. Unsere Beziehungen zeigen uns also auf, wie geistlich erwachsen und wie geistlich oder wie geistlich kindisch wir sind. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 13 spricht Paulus hier vom Wachstumsprozess eines Christen. Ihr braucht einfach nur kurz zuhören. 1. Korinther 13, Vers 11. In 1. Korinther 13 kennt ihr ja ganz gut, habt ihr bei Hochzeiten bestimmt schon ein paar Mal gehört, mit hier den Liebesversen, Verse 4 bis 8. Und dann schreibt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 11, nachdem er gesagt hat, dass alles, was übrig bleibt, Liebe ist. Und er sagt hier, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. In anderen Worten, unmündig heißt hier kindisch. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Es gibt also einen Zustand in dem Leben von einem Christen, den man wirklich als unmündig benennen kann. Und ein Zustand im Leben von einem Christen, den man als mündig, als erwachsen sehen kann. Nun, wie sind denn Kinder? Was ist denn das allumfassende Beschreibungsmerkmal eines Kindes? Kein Kind kann sich dem entziehen. Alles, was Kinder gemeinsam haben, oder alle Kinder haben das gemeinsam, dass sie von Natur aus selbstsüchtig sind. Oder? Niemand musste seinem Kind das beibringen. Unsere Kinder sind von Natur aus selbstsüchtig. Das ist das Markenzeichen eines Kindes. Und wenn dann also Paulus hier davon redet, dass wir einen Zustand haben können, in dem wir unmündig, in dem wir kindisch sind, meint er damit ein Zustand, in dem sich noch immer alles nur um uns alleine dreht. Sowohl hier im 1. Korinther als auch im 2. Petrusbrief lesen wir davon, dass es eine Veränderung, dass das Evangelium einen Veränderungsprozess anstrebt, der am Ende dazu führt, dass wir nicht mehr uns selbst lieben, sondern andere. Und zwar ist das die immer wachsende Erkenntnis von Christus. Je mehr wir von dem Evangelium verstehen und je mehr wir von seinem Wort kennenlernen und verstehen, je mehr tritt ein Prozess los, der nie aufhören wird, bis wir wirklich im Himmel sein werden, der uns immer mehr in sein Ebenbild verändert und uns immer weniger um uns selber drehen lässt. Alles, was ich hiermit deutlich machen möchte, ist, dass selbstlose Liebe und Hingabe ein Markenzeichen von einem mündigen, erwachsenen, reifen Christen ist. Es ist in unserer DNA. Du fragst dich vielleicht, wieso? Hör mal kurz zu. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Amen. Wir sagen das, wir kennen das alle, wir würden das unterschreiben. Und was kommt danach? Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Als Christ lebt Christus in mir. Sein Geist ist in mir. Und wie ist denn Christus? Was macht Christus im Kern aus? Philipper 2, Vers 4 und 5. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und wenn du noch mehr Motivation und Überzeugung brauchst, dass das der Kern ist von dem, was Christus in dir erreichen möchte, dann können wir noch 2. Korinther 5,15 lesen und zuhören. Das ist der Vers, der mich jedes Mal bis aufs Neue nagelt, wenn ich das höre. Dort steht, Paulus schreibt hier, Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, und jetzt kommt's, nicht mehr für sich selbst leben. Nicht mehr für sich selbst. Christus ist in dir und lebt in dir und wirkt in dir und hat dich errettet, damit du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist der Rest von dem Vers. Das ist der Kern. Das ist Christus. Das ist der Heilige Geist in mir, der mein Glauben zum Wachsen bringt. Hör mal gut zu. Das, was das Evangelium in unserem Leben ausmacht, muss genau dahin reichen. Das Evangelium macht nämlich letztendlich einen ganz praktischen Unterschied in deinem Leben, wenn es wirklich angekommen ist. Und zwar in allen Aspekten von deinem Leben. Es ist ein Muster, das Evangelium, für alle Dinge des Lebens. Es regelt sowohl deine Beziehung zu deinem Ehepartner als auch deine Beziehung zu deinen Kindern. Die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deinen Vorgesetzten, die Beziehung zu deinen Kollegen, die Beziehung zu deinem Staat und den Organen von dem Staat und letztlich aber auch deine Beziehung zum Herrn. Das Evangelium ist genau das, was den ganzen Unterschied macht in all diesen Beziehungen. Daher, ihr habt vielleicht diese Aussage schon mal gehört, Theologie trennt, Liebe eint. Das, Geschwister, ist wirklich ausgemachter Blödsinn. Weil Theologie ist ja nur das Verständnis von Gott. Das heißt, das Verständnis von Gott, wie er ist und wie er mit mir umgegangen ist, das produziert doch genau die Liebe, die wir brauchen. Deswegen ist diese Aussage ein Unsinn. Die Erkenntnis Christi bringt in mir Wachstum hervor, den ich wirklich benötige. Denn es bringt die Liebe hervor, die sich selbst gibt, ohne zurückzuverlangen. Es ist eine Liebe, die bedingungslos ist, so wie Gottes Liebe mir auch gegenüber bedingungslos ist. Die nicht aufgibt, die sich nicht selbst im Zentrum hat, die keine Ansprüche hat. Es ist eine Liebe, die in erster Linie nicht von Emotionen getrieben ist, sondern von Hingabe und Aufgabe, und zwar mit Freude. Nun, wozu diese lange Einleitung zu diesem Text? Ich denke, wenn wir dieses Muster verstanden haben, was wir überall im ganzen Neuen Testament sehen, und ich fange an, das gerade zu sehen, dass das das Muster ist, was wir überall hindurchgezogen sehen, wenn wir dieses Muster verstehen, dann verstehen wir auch den 1. Thessalonicher Brief, diese 10 Verse, die wir zusammen lesen werden, viel besser. Und zwar nicht intellektuell. Intellektuell können wir sie verstehen. sondern wirklich auf eine ganz praktische Art und Weise verstehen, sodass sie auch wirklich in unserem Leben in Frucht endet. Dass wir diesen Text lesen und nicht nur sagen können, wir haben darüber was Interessantes gehört, sondern dass es uns wirklich ergreift in dem Sinne von, damit muss ich auch in meinem Leben etwas anfangen. Kurz nochmal zum Kontext. Beim letzten Mal haben wir von dem bevorstehenden Tag des Herrn gehört, das letzte Mal, als ich gepredigt hatte. Wir haben gehört, wie die Entrückung, was der erste Baustein des Tag des Herrn betrifft, kurz bevorsteht. Und der Tag des Herrn ist ein Prozess, der über mehrere Monate bzw. Jahre geht und am Ende mit dem großen Gericht vor dem weißen Thron endet. Aber dieses erste Ereignis, was den Tag des Herrn beginnt, ist die Entrückung der Gemeinde. Wir hatten das in Kapitel 4 und Kapitel 5 gesehen. Und was wir damals gesagt hatten, was wirklich wichtig war für die Entrückung, ist, dass es ein zeichenloses Ereignis ist. Es ist ein zeichenloses Ereignis. Bedeutet, das kann jeden Moment losgehen. Es gibt keine Warnung, es gibt kein noch schlimmer werden, es gibt kein jetzt muss Gott wiederkommen, sondern es kann wirklich jeden Moment passieren. Und wir hatten damals den Punkt gemacht, dass selbst die Apostel und die Nachfolger Jesu Christi davon ausgegangen sind, dass es in ihrer eigenen Zeit noch passieren wird. So dringend war das in ihrem Herzen und in ihrem Verstand. Und wenn es für sie das dringend war, wie viel näher ist es nun für dich und für mich? Paulus ermutigte die Thessalonicher damals mit der Erinnerung daran, dass das ja bald kommen kann. Es ist wirklich etwas, was uns ermutigen soll. Es ist nicht etwas, was uns nur Furcht bringen soll, sondern wirklich etwas, was uns ermutigen soll. Ermutigen zu was? Ermutigen zu einem heiligen Wandel, der Gott gefällig ist. Weil ja Christus auch in uns wohnt. Schaut euch mal hier in 1. Thessalonicher 5 die Verse 9 bis 10 an. Das ist mir bei der Vorbereitung auch nochmal wichtig geworden. Das ist der Kontext, kurz bevor er hier in unsere Verse geht. Paulus schreibt hier, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Das ist ein Versprechen, das wir jetzt schon haben. Wenn ich wirklich im Glauben bin, ist das meine Zukunft. Die Frage, die Paulus nun hier in den nächsten Versen beantwortet, ist, wie lebe ich als Christ, der die Wiederkunft Jesu bald erwartet? Oder vielleicht konkreter, wie sehen denn meine Beziehungen als Christ aus, während ich auf Jesus warte? Das bringt uns nun zu unserem Text, den wir zusammen lesen wollen, Verse 12 bis 22. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. In unserem Text heute werden wir vier Beziehungen sehen, und zwar vier Beziehungen, die durch das Evangelium geändert werden. Vier Beziehungen, die uns als Teil einer wartenden Gemeinde tagtäglich stattfinden, in denen wir tagtäglich sind. Es sind vier Beziehungen, die das Evangelium rettet, wenn wir wirklich an das Evangelium glauben. Diese Beziehungen, von denen wir hier reden, sind vom Evangelium beeinflusst und ändern diese Beziehungen. Und zwar sind es diese vier. Erstens in den Versen 12 bis 13, es ist deine Beziehung mit deinen Gemeindeleitern. Das ist die Beziehung, mit deinen Leitern, mit deinen geistlichen Leitern. Verse 12 bis 13. Zweitens, deine Beziehung zu den Glaubensgeschwistern, denen du dich ja auch nicht entziehen kannst. Das sind die Verse 14 bis 15. Und drittens, deine Beziehung zu Gott. Das sind die Verse 16 bis 18. Und viertens, deine Beziehung zum Heiligen Geist. Das sind die Verse 19 bis 20. Also wir haben heute vier Beziehungen, die das Evangelium von Jesus Christus in uns wirklich ändern wird. Erstens die Beziehung zu den Gemeindeleitern, die Beziehung zu Glaubensgeschwistern, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Heiligen Geist. Schaut euch die Verse 12 bis 13 an. Das bringt uns zu unserem ersten Punkt, die Beziehung zu den Gemeindeleitern. Das Evangelium von Jesus Christus ändert deine Beziehung zu den Gemeindeleitern. Paulus beginnt diesen Abschnitt hier mit einer Bitte an die Thessalonicher. Und ihr könnt euch den Vers anschauen. Nochmal, wir lesen es nochmal. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wer sind denn diese Menschen? Wer sind denn diejenigen, von denen Paulus hier redet? Ja, die Überschrift sagt es euch schon, das sind die Gemeindeleiter. Nun, wenn ihr ein bisschen aufmerksamer aber im Thessalonicher Brief gelesen habt und in beiden Thessalonicher Briefen, finden wir nichts von Ältesten. Das ist sehr ungewöhnlich für die Briefe von Paulus, weil normalerweise spricht er die Ältesten an oder über die Ältesten. Und das mag daran liegen, dass die Thessalonicher an dem Punkt, an dem Paulus schreibt, noch sehr jung waren. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich hatte das am Anfang gesagt, als Paulus in Thessalonich war, war er nur eine kurze Zeit dort. Es waren vielleicht Monate, wenn überhaupt, vielleicht ein paar Wochen. Und diese Gemeinde ist dort gerade frisch entstanden durch seine Arbeit. Das heißt, diese Leute, von denen er hier redet, diese Leiter auch, das waren Menschen, die genauso frisch im Glauben waren wie alle anderen in Thessalonich auch. Es gab dort noch keine Ältesten, aber wir wissen aus dem Titusbrief, dass das nicht so blieb. Ja, wir wissen vom Titusbrief, dass Paulus das immer so gemacht hat, in eine Gemeinde, die gerade entstanden ist, hat er daran gearbeitet, dass sie sich Älteste finden werden. Und die Frage war dann immer, woher kriegen sie denn Älteste? Die fallen ja nicht vom Himmel und die wachsen auch auf keinem Baum. Dort gab es auch noch keine Schule, wo man das bestellen konnte, das kann man heute auch nicht. Wie findet man denn diese Leiter? Und Paulus beschreibt hier, wie diese Leiter aussehen. Wenn wir nur auf das Werk sehen von dem, was diejenigen hier machen, von dem Paulus hier redet, dann finden wir, dass es Brüder waren, die schon Hirtendienste taten, ohne Hirten genannt zu werden. Sie haben das einfach schon gemacht, das, was einen Hirten ausmacht. Es ist zwar heute nicht der Fokus von der Predigt, aber wir schauen uns das mal ganz kurz an. Was macht denn diese Männer aus? Schaut euch Vers 12 an. Wir lesen hier von drei Dingen. Erstens, arbeiten sie an ihnen, an den Thessalonichern. Zweitens, standen sie ihnen vor. Drittens, wiesen sie sie zurecht. Dieses Wort arbeiten, was Paulus hier verwendet, ist eines seiner Lieblingsworte und es bedeutet ein bis zu Erschöpfung hartes Arbeiten und Hingeben. Er verwendet dieses Wort wirklich oft, besonders über sich selber. Also diese Männer, die hier Paulus meint und anschreibt, waren Männer, die ihr Leben hingegeben haben und hart für das Wohl der Gemeinde gearbeitet haben, bevor sie Älteste, den Titel Ältesten hatten. Sie hatten schon diese Eigenschaft. Zweitens standen sie ihnen vor. Es waren Leiter, es waren Männer, die geleitet haben, die Verantwortung übernommen haben für die Gemeinde und sie geführt haben. Und drittens geht es hier um Lehre. Sie haben sie zurechtgewiesen. Sie konnten anhand von Gottes Wort mit den jungen Jahren, mit dem jungen Glauben, den sie hatten, konnten sie anhand von Gottes Wort korrigieren und führen, ermahnen und mutigen. Wir lesen davon, dass sie diese drei Dinge an und mit den Gläubigen getan haben. Das waren nicht YouTube-Prediger, die sich irgendwo hingesetzt haben und halt irgendwas von sich gelassen haben, sondern es waren Männer, die wirklich mit der Gemeinde zusammen in dem Leben von den Leuten waren. Es waren Hirten, die ihre Schafe gehütet haben. Jeder Dienst, und wenn ihr euch Vers 12 nochmal anschaut, jeder Dienst dieser Ältesten oder dieser Leiter findet an euch statt. also an den Leuten selber. Sie waren mit den Menschen beschäftigt. Sie saßen nicht irgendwo in einem, Elfenbeinturm und dirigierten die Geschichte durch irgendwelche E-Mails oder YouTube-Videos, sondern sie waren mit den Menschen beschäftigt, an den Menschen beschäftigt. Sie haben sich ihre Hände dreckig gemacht an den Schafen. Und das ist, was Beziehungen beschreibt. Ja, das ist Beziehungen zwischen Leitern und Geleiteten. Und wir wissen aber auch alle, dass da, wo menschliche Beziehungen sind, Menschen das auch immer wieder, oder? Da, wo Menschen miteinander in Beziehung sind, gibt es immer Notwendigkeit für Vergebung, sagen wir mal so. Es gibt immer Spannungen. Und diesen idealistischen Zahn, den müssen wir uns wahrscheinlich ziehen, dass es nirgendwo in dieser Welt eine Gruppe von Menschen gibt, die zusammenkommt, die nicht Probleme hat. Das ist nicht bei euch so, das ist nicht bei uns so, das ist nirgendwo so. Überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Probleme. Und deshalb ist die Anweisung von Paulus an die Thessalonicher auch so wichtig. Und es ist auch relevant für uns. Wenn du dich jetzt noch mal kurz an den Anfang erinnerst, an die Einleitung, wie das Evangelium von Jesus Christus aus einem selbstsüchtigen Menschen einen selbstlosen Menschen macht, dann können wir verstehen, dass dieser Prozess diese Beziehungen, von denen wir hier gerade geredet haben, beeinflussen muss, oder? Dass diese menschlichen Beziehungen, diese Probleme, die da entstehen, das Evangelium muss das beeinflussen und wird es beeinflussen. Es wird diese Beziehungen retten. Also wie muss ich denn meine Beziehungen zu meinen Leitern ausleben? Paulus nennt hier im Folgenden drei Prägungen, die deine Beziehungen ausmachen sollen. Und unter jedem von diesen Punkten, die wir jetzt nennen werden, diese vier Beziehungen, gibt es immer drei Punkte, die Paulus nennt. Übrigens, wenn man sich für Hermeneutik interessiert und solche Sachen und Diagrammierungen und sowas, das ist der wunderbarste Text. Ja. Das ist so symmetrisch alles. Also die ersten drei Punkte, wie soll denn meine Beziehung zu meinen Leitern aussehen? Meine Beziehung zu meinen Leitern soll durch Hochachtung geprägt sein, das ist Nummer eins, durch Liebe geprägt sein, das ist Nummer zwei, und durch Frieden. Hochachtung, Liebe und Frieden. Das sehen wir alles hier im Text, in Vers 12. Zuerst führt mich das Evangelium von Jesus Christus dazu, meine Leiter zu respektieren, sie hochzuachten, sie zu schätzen, sie anzuerkennen. Schau ich den Text nochmal an. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten. Und dieses Anerkennen, dieses Hochachten, das mag manchmal schwerfallen, weil kein Leiter ist ohne Sünde. Kein Leiter ist perfekt. Niemand ist perfekt. Wir alle sind Sünder auf dem Weg zu Christus Ähnlichkeit. Und im Leben von dieser Gemeinde hier, aber auch in dem Leben von der Gemeinde der Thessalonicher oder jeder anderen Gemeinde, gibt es immer wieder Momente, in denen du diese Hochachtung ausleben darfst. Und ich sage es mal so, weil es fällt uns einfach, Hochachtung zu haben, wenn alles wunderbar läuft, oder? Es fällt aber schwerer, Hochachtung zu haben und jemanden anzuerkennen, wenn Spannungen da sind. Paulus schreibt den Thessalonichern eben dies, weil er das Herz des Menschen kennt. Er weiß, dass es da immer wieder Schwierigkeiten geben wird. Und letztlich ist es für eine Gemeinde tödlich. Was bringt eine Gemeinde letztlich zum Zusammenbrechen und Auseinanderfallen? Es ist, wenn die Schafe ihr Vertrauen gegenüber den Hirten verloren haben. Und auch ebenso andersrum, wenn die Hirten ihr Vertrauen gegenüber den Schafen verloren haben. Und das Evangelium möchte das retten. Das Evangelium von Jesus Christus möchte diese prekäre Lage retten. Und zwar, indem es dich und mich jeden Tag ändert und dazu aufruft, diese Verantwortung auch mitzubringen, meine Leiter, die Gott mir gegeben hat, zu achten und hoch und wertzuschätzen. Wie gehe ich als Schaf mit meinem Hirten um? Das ist, was Paulus hier bespricht. Vielleicht kommt aber für dich gleich eine Frage auf. Wie gehe ich als Schaf mit einem Hirten um, der sich nicht mehr wie ein Hirte verhält. Oder ich meine, nicht mehr wie ein Hirte zu verhalten. Und die einzige Antwort darauf ist Matthäus 18. Gott hat uns einen Weg gegeben, wie wir damit umgehen, wenn Sünde zwischen zwei Brüdern oder zwischen Geschwistern geschehen. Und alles das muss in Hochachtung und Respekt geschehen. In Liebe. Alles andere ist Sünde. Das Zweite, es ist erstens geprägt von Hochachtung. Zweitens ist unsere Beziehung zu unseren Leitern soll geprägt von Liebe sein. Wie liebt Gott dich? Das ist das, was uns das Evangelium deutlich macht. Aber wie liebt Gott dich denn jeden Tag? Liebt er dich, weil du unglaublich gut bist in dem, was du tust? Weil du bist einfach der beste Christ, den es jemals gab. Und wenn alle so wären wie du, dann hätten wir keine Probleme. Liebt Gott dich, weil du einfach alles machst und das gehorsamste Schaf bist, was es gibt in dieser Welt? Wieso liebt Gott dich denn? Gott liebt dich, weil er dich liebt. Gott liebt dich, weil er sich entschlossen hat, dich zu lieben. Gott liebt dich bedingungslos, ohne Bedingung. Er sagt nicht, du musst erst das und das und das und das machen oder dieses und das jene sein und dann liebe ich dich. Und wenn das weniger wird, dann vielleicht mal wieder nicht. Und warten wir mal, bis es dir wieder besser geht. So liebt Gott dich. Liebst du deine Gemeindeleiter ebenso, auf die gleiche Art und Weise, bedingungslos? Oder hast du Bedingungen an das geknüpft? Und wenn diese Bedingungen nicht mehr zutreffen, dann ist deine Liebe zu ihnen vielleicht erkaltet und deine Hochachtung vielleicht weniger. Oder du fängst sie an, sogar Bitterkeit in deinem Herzen gegen sie zu haben. Es betrifft ja nicht nur die Beziehung zu unseren Leitern, es betrifft ja auch unsere Beziehungen in der Familie. Gegenüber unseren Kindern, gegenüber unserem Ehepartner, gegen uns Geschwister. Unsere Beziehung zu unseren Gemeindeleitern soll von Hochachtung und von Liebe geprägt sein. Und schaut euch mal Vers 12 nochmal am Ende. Paulus fügt dann noch hinzu, umso mehr um ihres Werkes willen. Also wenn es dir schwerfällt, deine Gemeindeleiter hochzuachten und zu lieben, dann erinnere dich mal daran, wie sie sich vollkommen hingeben für dich. Wie sie ihr ganzes Leben dahin ausrichten, damit du im Geist wächst und mehr Christus ähnlich wirst. Und vielleicht fällt es dir dann nochmal einfacher, sie hochzuachten. Das ist, was Paulus hier schreibt. Drittens, die Beziehung zu meinen Gemeindeleitern soll von Frieden geprägt sein. Schau euch Vers 13 an. Paulus schreibt hier, lebt im Frieden miteinander. Und das Miteinander ist das Miteinander der Schafe zu den Hirten. Also wenn deine Einstellung gegenüber deinen Leitern von Respekt und von Liebe geprägt ist, wenn das wirklich dein tagtägliches Denken ist und deine Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst, dann wirst du auch ein friedvolles Miteinander mit ihnen haben. Das heißt, keine Zankereien, kein Hass, kein Neid, kein Ignorieren, kein Stimmungsmachen im Hintergrund gegen sie, Unfrieden stiften, nichts von dem. Okay, das Evangelium von Christus regelt also unsere Beziehung zu unseren Gemeindeleitern. Es regelt aber auch die Beziehung zwischen den Geschwistern der Gemeinde. Das ist der zweite Punkt, die zweite Beziehung, die wir uns heute anschauen wollen, Verse 14 bis 15. Schaut euch Vers 14 an. Paulus beginnt hier mit einem leicht anderen Ansatz. Er sagt nun hier, wir ermahnen euch, Brüder. Vorher hat er gesagt, wir bitten euch, jetzt sagt er, wir ermahnen euch. Es wird ein bisschen ernster von dem Paulus, was Paulus hier sagt. Und dann in den folgenden Versen, wie wir gerade beim Lesen schon feststellen konnten, schießt Paulus eine ganze Salve von Befehlen ab. Dies und das Nächste und das macht das und macht das und das und das und das und das und das. Und er definiert das nicht genauer, was er damit meint. Der Grund, weshalb er das macht, ist wahrscheinlich zweiseitig. Das eine, weil die Thessalonicher, wie gesagt, noch sehr, sehr jung waren. Das war einfach grundlegende Dinge, von denen er hier redet. Wenn wir das gelesen haben, das sind grundlegende christliche Eigenschaften. Das zweite ist, der zweite Grund liegt wahrscheinlich dabei, darin, dass er mit ihnen das schon mal durchgegangen ist, sicherlich, und sie einfach daran erinnert, was es bedeutet, vom Evangelium berührt, zentriert zu leben. Und hier spricht Paulus auch wiederum von drei Prägungen, wie vorher, in dem vorherigen Punkt auch schon. Die Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern soll geprägt sein von Selbstlosigkeit, von Langmut und von nach gutem Trachten. Von Selbstlosigkeit, von Langmut und von nach gutem Trachten. Und das sind wirklich einfache Wahrheiten, ja? Das sind nichts Neues hier. Das ist ein grundlegendes Einmaleins eines jeden Christen. Aber trotzdem doch sehr wichtig und gut, dass wir daran erinnert werden. Erstens, geprägt von Selbstlosigkeit. Schaut euch Vers 14 an. Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Mit Unordentlichen, sie zu verwarnen, da meint Paulus wahrscheinlich am meisten die Faulen, die er sowieso schon auch im zweiten Brief anspricht. Ja, bei den Thessalonichern gab es ein Problem, dass einige aufgehört hatten zu arbeiten, weil sie davon überzeugt waren, dass der Tag des Herrn schon angebrochen hatte. Also sie mussten gar nichts mehr tun, war in ihrem Denken so. Und Paulus spricht das an, letztlich, dass es ein Faulheitsproblem ist. Und das ist wahrscheinlich, was er hier mit den Unordentlichen meint. Aber es könnte auch generell diejenigen meinen, die einfach ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die einfach keine Disziplin an den Tag legen können. Und die sollen die Gläubigen verwarnen. Das ist Seelsorge innerhalb der Gemeinde, von Geschwister zu Geschwistern. Dann redet er davon, dass wir die Kleinmütigen trösten sollen. Mit Kleinmütigen sind all die gemeint, die an diesem Punkt in ihrem Leben irgendwie Schmerzen haben oder Sorgen haben oder Verlust haben oder hoffnungslos sind, die irgendwie geistlich durchhängen, deren Glauben vielleicht gerade schwach ist. Das sind die Kleinmütigen. Und die Starken, in Anführungsstrichen, der Gemeinde, sie sollen sich um diese kümmern. Sie sollen sie trösten, etwas Aktives tun. Sie sollen bei ihnen sein, sich um sie kümmern. Und dann sagt er noch, nehmt euch der Schwachen an. Das ist nun ein speziellerer Aufruf. Und er meint, wenn ihr darauf geachtet habt, wie er es formuliert, er sagt, nehmt euch ihrer an. Er sagt nicht, speist sie mit ein paar Versen ab, das ihr über WhatsApp geschickt habt und sagt, wir beten für euch, sondern nehmt euch ihrer an. Habt Beziehungen mit ihnen, seid bei ihnen, helft ihnen, tröstet sie, seid mit ihnen. Es könnten Menschen sein, die mit großer Sünde zu kämpfen haben oder vielleicht auch die physisch schwach sind oder vielleicht die arm sind. Der Punkt ist, kümmer du dich um solche und lass es nicht irgendjemand anders machen, sondern kümmer du dich um solche. Wir hatten mal eine kleine Anekdote. Ich habe in Südafrika gelebt und da gab es einer meiner Pastoren, der war sehr darauf bedacht, dass wir wirklich das Evangelium ausleben und nicht nur davon reden. Und er war ein Mensch, der sehr viel mit Schwachen und Armen gearbeitet hat. In Südafrika, wenn jemand schon mal da war, braucht man keine 100 Meter laufen und man findet irgendjemanden, der arm ist und der bettelt. Nun, die Art und Weise, wie man sein eigenes Gewissen beruhigt, ist, man sitzt im Auto, kurbelt das Fenster runter, gibt Geld raus, kurbelt das Fenster hoch, fährt weg, fühlt sich toll. Er hasste das. Er fand auch diese ganze Idee mit einfach nur irgendwelche Konservendosen und sowas aus dem Fenster reichen genauso blöd. Er hat gesagt, wie wäre das denn, wenn du das Auto einfach stehen lässt da, aus deinem Wagen aussteigst und dich um diese Person kümmerst? Und zwar nicht nur einmal. Und er hat das auch wirklich ausgelebt. Und heute ist er Pastor einer Gemeinde von vielen Leuten, die er genauso gewonnen hat. Das ist genau das, was Paulus hier meint. Es ist nicht irgendwelche Pflaster verteilen. und dann wieder seinen eigenen Weg zu gehen, sondern wirklich sich um die Leute zu kümmern, denen es nicht gut geht. Und das ist dein Auftrag, nicht Nix, nicht Christians alleine, wo wir sagen können, oh, die Pastoren müssen sich darum kümmern. Das kann sein, dass das dazu kommen muss. Aber wie wäre es, wenn du anfängst, dich um die Leute zu kümmern, denen es nicht gut geht, deine Mitgeschwister, die du lieben sollst? Seht ihr, diese drei Aufrufe haben etwas mit Selbstlosigkeit zu tun. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, wie das Evangelium, wenn ich das wirklich verstanden habe, diese Beziehungen ändert. Weil wenn ich immer noch selbstsüchtig nur für mich lebe, Ansprüche in meinem Leben habe, die alle treffen müssen, damit ich irgendwie das Beste aus diesem Leben herausbekomme, dann kann ich es vergessen, so zu sein. Natürlich werde ich mich nicht um die anderen kümmern. Natürlich werde ich niemanden trösten können, weil sich ja alles nur um mich dreht. Ich habe gar keine Augen dafür, wem es schlecht geht. Noch irgendwelche Antworten, noch irgendetwas zur Ermutigung. Aber wenn ich wirklich verstanden habe, das Evangelium, wie Gott mich liebt und wie Gott jeden Tag bei mir ist, wenn ich verstanden habe, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe, dann kann ich anfangen. Ein Leben, das vom Evangelium geprägt ist, hat aber gelernt, Ansprüche in dieser Welt, seine eigenen Ansprüche wegzugeben für andere. Und das ist das Zweite, was von dem Paulus hier spricht, die zweite Prägung, die unsere Beziehungen mit unseren Geschwistern ausmachen soll. Sie soll von Langmut geprägt sein. Weil wenn wir unser Leben für andere hingeben, die schwach und kleinmütig und gebrochen sind, das kann manchmal nicht einfach sein. Ja, das sind Menschen, wie du und ich auch, die vielleicht mit einer Sünde kämpfen, die schon lange in ihrem Leben ist. Und du triffst dich vielleicht mit ihnen ein paar Mal und du redest mit ihnen darüber und dann machst du das 5, 6 Mal über vielleicht 2, 3 Monate und am Ende kommt nichts raus. Du brauchst Geduld. Du brauchst Langmut. Und was ist das Beispiel, was ist das Muster? Gottes Geduld und Langmut mit dir. Hast du dir mal überlegt, wie langmütig und wie geduldig Gott mit dir in deinem Leben umgegangen ist? Gott hat dich nicht einfach zur Seite gestellt, nachdem er dir schon 50.000 Mal das Gleiche gesagt hat und du immer noch nicht reagiert hast. Er sagt es noch ein 51.000. Mal, ein 52.000. Mal, bis endlich es ankommt. Und so grundlegend soll auch unsere Beziehung miteinander sein. Wir sollen langmütig miteinander sein, langmütig gegen jedermann, Vers 14. Wir schreiben die Schwachen nicht einfach ab, nur weil sie langsam am Wachsen sind. Vielleicht kannst du dir überlegen, ob deine Beziehung zu deinen Geschwistern das ausmacht. Oder bist du schnell jemanden, der fertig ist mit jemandem, der vielleicht nicht so agiert und nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Ich kämpfe damit. Ich habe immer gedacht, ich sei ein geduldiger Mensch, bis ich Kinder bekommen habe. Und da ist mir dann aufgefallen, dass diese Versuchung, jemanden abzuschreiben in dem Sinne von jetzt bin ich fertig damit, jetzt machen wir einfach weiter und gehe ja gar nicht auf die Person ein, die ist die ganze Zeit schon da gewesen. Das ist ein Muster, das sich in meinem Leben in allen Beziehungen irgendwie zeigt. Die Versuchung dazu da ist. Aber das Evangelium hilft mir. Es hilft mir, genau an dem Punkt darüber nachzudenken, nein, ich kann nicht so sein, weil Gott ist ja nicht mit mir so. Wäre Gott mit mir so, würde ich heute nicht hier stehen. Ganz sicherlich nicht. Aber das ist ja genau das, was wir sein wollen, oder? Wir wollen unsere Beziehungen genau so auf dieser Ebene leben, oder? Genau das wollen wir. Und jetzt haben wir hier gelesen, dass wir es auch noch sollen. Jetzt haben wir schon das Sollen und das Wollen, das zusammengekommen ist. Jetzt gibt es die Ermutigung, dass Gott uns auch noch verspricht, das Vollbringen zu schenken. Das heißt, wir können es tun, weil ja Jesus Christus in mir lebt. Dann soll drittens meine Beziehung zu den Geschwistern auch noch von Gutem geprägt sein. Vers 15, schaut euch das an. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Um was geht's hier? Es geht um das Wohl des Nächsten. Nicht um dein eigenes Wohl, sondern um das Wohl des Nächsten. Trachtet auf das, was gut ist. Trachtet nach dem Guten. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern trachtet nach dem Guten. Ist das Wohl des Nächsten in deiner Familie, hier in der Gemeinde, ist das eines deiner höchsten Ziele in deinem Leben? Oder ist deine Versuchung so groß, Ziele für dich zu haben nur und um dein eigenes Wohl sich zu kümmern und zu drehen? Das ist geistlich unmündig sein. Wiederum, was macht Kinder aus? Selbstsüchtigkeit. Das ist, wie Kinder sind. Ja, manchmal müssen wir uns auch in der Kindererziehung daran erinnern, dass es einfach normal ist. Das ist, wie Kinder sind. Ja, nicht, dass wir es dann lassen und nicht korrigieren, aber es hilft uns einfach manchmal nicht durchzudrehen und zu sagen, oh, mein Kind ist kaputt. Schatz, dein Kind. Nein, nein. Kinder sind einfach so und wir sind von Gott gegeben, um ihnen zu helfen, daran zu arbeiten, genau wie Gott uns Leiter gegeben hat als Geschwister in der Gemeinde, um daran zu arbeiten und uns einander gegeben hat, damit wir helfen können, daran zu arbeiten. Aber dazu brauchen wir diese Beziehungen. Die müssen wir haben und die müssen wir eingehen wollen und müssen offen sein genug. Und dann produziert das Evangelium wirklich Jüngerschaft. In dem Sinne von wirkliche Gemeinschaft, Nächstenliebe und Fürsorge. Das Deutsche ist manchmal so schön, ja, weil es in einem Wort wirklich Sachen festmacht. Ja. Fürsorge. Für jemanden sich sorgen. Ich sorge mich um jemanden. Ich bin nicht nur über WhatsApp dabei und schicke einen Daumen hoch, wenn jemand sagt, ja, wir beten für dich, sondern ich bin dann auch bei diesem Menschen, wenn er Not hat. Wenn ich kann. Und drittens, die dritte Beziehung, die Paulus hier anspricht, sind in den Versen 16 bis 18, wir müssen weitergehen. Hier müsste man eigentlich viel mehr Predigten drüber machen. Ich habe gestern in der Vorbereitung noch gesehen, ein bekannter Prediger hat hier 14 Predigten über diesen Teil gemacht. Da ist es mir erstmal ein bisschen schlecht geworden. Die dritte Beziehung, von der Paulus hier redet, ist unsere Beziehung zu Gott. Und auch das beeinflusst das Evangelium von Jesus Christus, beeinflusst die Beziehung zu Gott. Und auch hier nennt Paulus drei Ausprägungen. Meine Beziehung zu Gott soll voller Freude sein. Meine Beziehung zu Gott soll im ständigen Gebet sein. Und meine Beziehung zu Gott soll in Dankbarkeit sein. Freude, Gebet und Dankbarkeit. Schaut euch Vers 16 an. Es soll von Freude geprägt sein. Er sagt zu den Thessalonichern, freut euch alle Zeit. Nun, die Thessalonicher, für die war das ja einfach. Ja? Die lebten ja in einer sehr affluenten Welt, wo es wirklich wunderbar ging. Sie hatten keine Schwierigkeiten in ihrem Leben. Sie hatten tolle Häuser, tolle Jobs, tolle Autos. Eigentlich gute Familien auch. Oder Autos gab es damals ja nicht, Pferdekutschen. Ihnen ging es ja gut, ja, sie hatten ja gar keine Schwierigkeiten, sich zu freuen. Sie konnten in das, was damals das Kino war, also das Kolosseum oder was auch immer gehen und konnten einfach den Sommer genießen. Nein, wenn ihr aufgepasst habt bei den Thessalonichern, es war eine Gemeinde, die ganz früh schon Verfolgung erleiden musste. Verfolgung. Sie wurden verfolgt um ihres Glaubens willen. Sie wurden ausgestoßen, sie wurden geschlagen, sie wurden getötet um Christi willen. Und hier kommt nun Paulus und sagt, nein, Jungs, freut euch alle Zeit. Das steckt unsere Probleme ziemlich in den Hintergrund. Auch wenn unsere Probleme wahre Probleme sind. Aber über das, was wir uns manchmal beschweren, ist kein Vergleich mit dem, was Leute durchgehen, die verfolgt werden, die um ihr Leben bangen müssen, die um ihre Familie bangen müssen, ob sie vielleicht morgen noch nach Hause kommt. Und hier schreibt Paulus, freut euch alle Zeit. Nun, vielleicht sitzt du da und sagst, was ist denn das für eine Ansage? Ja, freut euch alle Zeit im Sinn von all den Sachen. Wie kann ich mich da freuen? Seht ihr, unser Problem ist, dass wir Freude oft mit unseren Umständen verbinden. Wir machen unsere Freude abhängig von unseren Umständen. ob ich im Urlaub bin, ob ich irgendwas Neues, Tolles gekauft habe, ob meine Familie so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Meine Freude ist abhängig von so vielen externen Dingen. Aber diese Dinge, die sind wie ein Hauch. Sie sind nichtig, sie sind heute da, morgen weg und am Ende geben sie nie das, was sie versprechen. Aber die Freude am Herrn ist eine Freude, die niemals sich verändert, weil Gott sich niemals verändert. Wenn der Herr meine Freude ist, ist da eine Beständigkeit in meiner Freude, trotz aller Umstände. Und dann kann ich alles miterleben. Wenn ihr mal interessant, ist nicht alles, ich kenne nicht ganz genau alle seine Theologie, aber hier Richard Wurmbrand, wenn ihr den mal nachschauen wollt, ist ein rumänischer Pastor gewesen, der auch in Deutschland für lange war. Er war ein Pfarrer hier in Deutschland. Und der war 14 Jahre eingesperrt worden für seinen Glauben. Und zwar unter Grund. Er hat für 14 Jahre, sagt er selber, keinen Baum gesehen, kein Tageslicht, kein Vogel gehört. Und 4 von diesen 14 Jahren war er in einer Zelle allein gefangen. Und alles, was er gesehen hat, war nur grau. Die Wände waren grau, die Anzüge waren grau, alles war nur grau. Er hat sogar vergessen, er hat gesagt, nach ein paar Jahren vergisst du, dass es Tag und Nacht gibt. Du weißt nicht mehr, welche Uhrzeit es ist, du weißt nicht mehr, in welcher Jahreszeit du dich befindest. Du wirst vollkommen abgekapselt vom Leben. Er hat gemeint, er hat so viele Leute gesehen, die daran kaputt gegangen sind. Er hat gesagt, der einzige Grund, der dich weiterbringt, ist, wenn du nicht an das Gestern denkst und nicht an das Morgen denkst, sondern dich heute am Herrn freust. Was du heute hast. Du weißt ja nicht, was morgen ist. Vielleicht bist du morgen ja frei. Oder vielleicht auch nicht. Aber Gott ist immer der Gleiche. Und wenn du ihn reden hörst, der redet mit so einer Freude und Genugtuung über seine Zeit dort. Wie kann das sein? Es ist ein Mensch, der gelernt hat, Freude am Herrn zu haben. Jetzt lass mich dich fragen. Worin liegt deine Freude? Was macht dich wirklich zufrieden hier in dieser Welt? Nach was strebst du? Was ist etwas, wo du sagst, okay, wenn ich das habe, dann ist es endlich super. Wenn es nicht der Herr ist, wenn es nicht deine Beziehung mit dem Herrn ist, dann bist du auf sehr, sehr dünnem Eis. Und du weißt es. Weil jedes Mal, wenn du dann das erlangt hast, was du dir vorgestellt hast, dann ist es gleich wieder weg. Und dann muss das Nächste her. Oder vielleicht das Gleiche nochmal. Das Evangelium regelt meine Beziehung zum Herrn. Denn wenn ich das verstanden habe, was Gott an mir getan hat, das produziert Freude in mir. Das Zweite, es bringt mich dann auch in ständiges Gebet. Vers 17, schaut euch das an. Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Und das meint genau das. Seid ohne Unterlass, ohne Ende, ohne nachzulassen im Gebet. Und wenn ich das bin, dann bin ich automatisch nah an Gott dran. Jemand, der so im Gebet ist, der zeigt seine Abhängigkeit von Gott. Nicht nur, weil er ständig für sich betet, sondern besonders auch, weil er für die anderen betet, weil wir ja selbstlos geworden sind durch das Evangelium. Wer nicht betet, der hat auch keine Kraft. Wer wenig betet, der hat wenig Kraft. Wer viel betet, der hat viel Kraft. Und drittens soll unsere Beziehung zu Gott von Dankbarkeit geprägt sein. Nochmal, wenn ich mir das dann alles überlege, was Gott an mir tut und was Gott für mich ist, das kann nur eine Sache produzieren, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Vers 18, seid in allem dankbar. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hier ist wieder einer dieser Sätze, die man nicht erkaufen kann. Wir alle wollen wissen, was Gottes Wille für mein Leben ist, oder? Hier ist es. Sei dankbar. Das bedeutet ganz konkret, hör auf, dich zu beschweren. Hör auf, unzufrieden zu sein wegen X, Y und Z. Und richte deine Augen auf das, was du in Gott bist und was er für dich getan hat. Und sei damit zufrieden und sei darin dankbar. Das ist nämlich Gottes ausdrücklicher Wille. Okay, die letzte Beziehung abschließend, von der Paulus hier spricht, Die gehört eigentlich zu der vorherigen, zu unserer Beziehung zu Gott. Aber Paulus setzt hier einen ganz speziellen Fokus auf den Heiligen Geist. Das ist viertens deine Beziehung zum Heiligen Geist. Und das Evangelium beeinflusst das auch. Und ich möchte euch gleich zeigen, wieso das so ist. Und ich weiß auch, wieso Paulus das hier aufzeigt. Was ist nämlich der Heilige Geist in deinem Leben? Der Heilige Geist hat in deinem Leben eine ganz spezielle Aufgabe. Mehrere, aber er hat ein ganz spezielles Ziel mit dir. Nämlich den Wachstum in Christi Ähnlichkeit zu produzieren. Nun, Paulus hat hier eine sonderliche Anweisung. Schaut euch Vers 19 an. Er sagt hier, den Geist dämpft nicht. Nun, was bedeutet es, den Geist zu dämpfen? Wenn wir verstehen wollen, was es bedeutet, den Geist zu dämpfen, müssen wir erstmal wissen, was denn der Geist in uns macht und wie er es denn macht. Das Wort dämpfen hier heißt stagnieren oder unterdrücken oder abhalten oder abschwächen. Also die Wirkung des Geistes, was auch immer er in uns wirken möchte, irgendwie zu unterdrücken durch die Art und Weise, wie ich bin. Aber wie wirkt denn Gottes Geist an mir? Das ist das Erste, was ich verstehen muss. Es gibt fünf Dinge, die Gott an mir macht. Erstens macht er, dass Gottes Wort für mich verständlich wird. Weil niemand hat das in uns automatisch. Kein Verstand, keine Emotionen, nichts. Gottes Geist ist es, der uns Gottes Wort für uns verständlich macht, und zwar in dem Sinne davon, dass wir Frucht tragen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass der Heilige Geist uns Gott nahe bringt. Wenn wir dieses Nahegefühl haben, wenn wir nah an Gott sind, weil wir im Gebet sind und weil wir in seinem Wort sind, das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Er wirkt das. Und die dritte Sache, die er in uns wirkt, ist, dass er Jesus verherrlicht für uns. Er macht Jesus herrlich in uns, in unserem Verstand. Und die vierte Sache ist, er führt uns zu Gottes Willen. Er führt uns dazu, dass wir gehorsam sein wollen, und zwar Gott gegenüber gehorsam. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und fünftens stärkt er unseren inneren Menschen. Er stärkt uns. Und das Endziel oder das Ziel von all diesem Wirken vom Heiligen Geist in uns ist nämlich Heiligung. Heiligung ist die allumfassende Erneuerung unserer Natur durch den Heiligen Geist, und zwar in das Bild Jesu Christi. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du in das Bild Jesus Christus verändert wirst. Und der Heilige Geist ist die aktive Kraft, die das tut. Nun, wie kannst du denn diese aktive Kraft dämpfen, unterdrücken und dessen Arbeit erschweren? Es gibt so viel, wo man darüber reden kann und schreiben kann. Und ich hatte ursprünglich eigentlich einen ganz langen Abschnitt hier und es wäre viel zu viel gewesen. Ich kann es aber alles auf ein Wort reduzieren. Wie kann ich die Arbeit des Heiligen Geistes in mir dämpfen? Selbstsucht. Selbstsucht. Das genaue Gegenteil von dem, was das Evangelium in uns produzieren möchte. Indem ich auf mich konzentriert bin und bockig bin und stolz und nur mein eigenes Ding durchziehen möchte, so wie ich es möchte, indem ich zu stolz bin, um zu lernen, zu stolz bin, um zuzuhören, zu stolz bin, um mich korrigieren zu lassen und mich eigentlich im Grunde nur darum drehe, dass alles in meinem Leben genau so funktionieren muss, wie ich es mir vorstelle. Das dämpft das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Und am Ende bist du der Verlierer dabei, weil das reduziert den Wachstum in dir. Bis vielleicht zum Punkt Null. Ein Mensch, der selbstsüchtig ist, der möchte das tun, was er möchte und basta. Er möchte nicht wirklich Gottes Wort folgen. Er ist dickköpfig. Er geht nur nach Lust und nach Gefühlen. Oder vielleicht Faulheit und Stolz, ja, wie gesagt, oder Selbstgenügsamkeit. Und wenn du das nicht möchtest, dass das passiert, dann verbring viel Zeit in Gottes Wort. Dann lies, um zu lernen. Lies in seinem Wort, um zu lernen. Nicht einfach, um zu lesen, sondern um zu lernen. Und lerne, damit du Frucht trägst. Nicht, damit du nur etwas mehr weißt, sondern damit du da wirklich etwas anfangen kannst damit. Verlang dann nach mehr Wachstum. Geh hart mit deinem Stolz und deinen anderen Sünden, deiner Bockigkeit ins Gericht. Bete ohne Unterlass um Hilfe. Mach dich abhängig von ihm. Lass dich gerne korrigieren und belehren. Lass keine Möglichkeit aus, um Demut zu lernen. Renn nicht weg davon. Lerne, dich unterzuordnen. Zuerst dem Herrn und dann den Menschen. Suche die Herrlichkeit Christi in all dem, was du liest, siehst, hörst und tust. Und dann passen dazu die letzten Aussagen, die wir ganz kurz zusammenfassen hier, Vers 20 bis 22 von Paulus auch noch dazu, wo er sagt, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Mit welchem Ziel? Heiligung. Die Weissagung, von der ihr hier redet, hier geht es darum, Gottes Wort zu hören. Verachtet das nicht. Kommt nicht nur in die Gemeinde, damit ihr da später noch Gemeinschaft und Kaffee und Snacks habt, sondern kommt in die Gemeinde, damit ihr Gottes Wort hören könnt. Und auch alles andere, was wir lesen und hören und so weiter und sehen, auch das sollen wir zum Gewinn hören. Wir wollen es hören, damit Gott durch uns dadurch sprechen kann. Und wir wollen auch das prüfen, und zwar anhand von Gottes Wort. Verhält sich das, was ich gehört habe, wirklich so, wie Gott es auch gesagt hat? Und wenn sich dabei herausstellt, dass es sich um etwas Böses handelt, dann soll ich es meinen. Das Ziel, Heiligung. Abschließend will ich noch die paar Worte loswerden. Wie am Anfang schon gesagt, das Evangelium Jesu Christi macht einen gewaltigen Unterschied in deinem Leben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen gesehen, dass es wirklich unsere ganzen Beziehungen beeinflussen wird, wenn wir es wirklich verstanden haben. Und das ist unser Lackmustest, unser geistlicher Barometer, unsere Beziehungen, um zu sehen, wie das Evangelium hier in diesem Herzen wirklich angekommen ist. Das Evangelium ist kein einmaliges Ereignis, was dir irgendwie mal erklärt wurde, als du zum Glauben gekommen bist. Das Evangelium ist dein tagtäglicher Helfer und Herzschrittmacher, um voranzukommen auf diesem Weg der Heiligung. Dieses Evangelium wirkt in dir Selbstlosigkeit, Demut, Langmut, Freude, Dankbarkeit und viel, viel mehr Frucht. Das ist der Schlüssel und die verändernde Kraft, die wir alle benötigen in unserem Leben. Das betrifft unsere ganzen Beziehungen zu Hause, unsere Kindererziehung, unsere Arbeit, unsere Beziehung miteinander. Und nimm dir mal heute diesen Tag, wenn du nach Hause kommst. Nimm dir mal diesen Tag und überleg dir mal, wie Jesus Christus dich errettet hat. Überleg dir mal, wie gnädig und wie gütig und wie liebevoll und wie langmütig er mit dir den ganzen Tag umgeht und wie er die ganzen Jahre mit dir umgegangen ist. Mach mal eine Inventur und schau mal, wo du angefangen hast und welchen Weg du gegangen bist, bis du heute hier bist, an dem Tag, wo du jetzt gerade bist. Und dann überlege dir, was du heute schon alles an Geduld benötigt hast oder was Gott an Geduld mit dir benötigt hat heute schon. Und überleg dir die Riesengnade, die Gott dir gegeben hat. Und dann überleg dir auch gut, wie du das, was du da siehst, in deinen Beziehungen ausleben kannst. Mit deinen Gemeindeleitern, mit deinen Gemeindemitgliedern, Geschwistern, Gemeindeschwistern, mit deiner Familie zu Hause, mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen auf der Arbeit, mit den Ungläubigen um dich herum, mit deinen Feinden. Das Evangelium ist das Muster. Und es beeinflusst wirklich jeden von diesen Teilen. Und ich lese nochmal zum Abschluss 2. Korinther 5, 15. Er ist deshalb für dich gestorben, damit du, der du lebst, nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir zusammen hatten, Herr. Wir danken dir, dass du auch durch schwache Gefäße, durch irdene Gefäße redest und dass dein Wort umso mächtiger ist, Herr. Und möchte dich einfach bitten, dass du dieses Wort, Herr, was wir auch heute gehört haben, dass du es in unsere Herzen legst, Herr, dass wir unsere Beziehungen dementsprechend auch anpassen, dass wir die Verantwortung darin sehen, auch die wir haben vor unseren Geschwistern und vor unseren Leitern und vor all den anderen Beziehungen, die wir haben, dem entsprechend zu leben, wie du uns jeden Tag auch liebst und wie du mit uns umgehst und was du in uns getan hast, Herr. Bitte hilf uns, dass es Realität wird, dass es Frucht trägt in unserem Leben. Herr, dass wir wirklich lernen, jeden Tag aufs Neue nicht mehr für uns selbst zu leben. Hilf uns zu sehen, was das ganz konkret bedeutet. Hilf uns, die Anwendungen zu finden, Herr, zu dieser großen Wahrheit, damit unser Leben immer mehr deinem Ebenbild gleicht. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.